Im Themendialog Stimmen aus der Praxis, der Podcast für medizinische Technologinnen und Technologen.
Herzlich willkommen zur nächsten Folge von MT im Dialog Stimmen aus der Praxis. Ich bin Stefanie Hanke, Online-Redakteurin beim Deutschen Ärzteverlag und heute geht es um das Thema Kritik und Kritikfähigkeit im beruflichen Umfeld. Darüber spreche ich mit Bernd Seibold. Er ist Fachlehrer für Mikrobiologie und Sprecher für Labordiagnostik im DVTA. Gerade in seiner Position als Lehrer hat er natürlich oft mit Kritikgesprächen zu tun. Aber wie formuliert man Kritik richtig? Und wie reagiert man, wenn man von Vorgesetzten kritisiert wird? Was ist der Unterschied zwischen konstruktiver und destruktiver Kritik? Und welche Techniken helfen, Kritikgespräche respektvoll und effektiv zu führen? Darum geht es in dieser Folge.
MT im Dialog, das Interview.
Hallo Herr Seibold, schön, dass Sie heute bei unserem Podcast mit dabei sind. Ich freue mich, dass wir heute sprechen über das Thema Kritik äußern und Kritik annehmen. Wir fangen vielleicht einfach mal damit an, dass Sie sich kurz vorstellen. Sagen Sie doch ein bisschen was über sich selbst und über Ihren beruflichen Hintergrund.
Sehr gerne. Erst auch mal guten Morgen, Frau Anke. Vielen Dank für die freundliche Einladung. Bin auch sehr erfreut, hier zu sein. Etwas länger her, dass ich mal in einem Podcast zu Gast war. Mein Name ist Bernd Seibold, ich bin Fachlehrer für Mikrobiologie an einer berufsbildenden Schule, einem Berufsschulzentrum für Gesundheitsberufe in Erlangen und seit 2012 selbst MTA für den Fachbereich Labor mit einigen Einsätzen im In- und Ausland, nicht nur immer in der Diagnostik, sondern auch in der Forschung und Entwicklung und jetzt seit einigen Jahren dann in der Lehre tätig.
Warum denn die Lehre? Also wie sind Sie dazu gekommen, jetzt konkret Fachlehrer für Mikrobiologie zu werden und sich auch noch im DVTA, im Berufsverband, zu engagieren?
Also, dass ich zur Lehre kam, das war damals eigentlich eher den Umständen geschuldet, muss ich sagen. Ich war zu der Zeit noch tätig in einem molekularbiologischen Labor zu Corona-Zwecken. Und es war von vornherein klar, dass dieses Projekt bloß für eine gewisse Zeit benötigt werden würde und es war dann am Auslaufen. Und eigentlich wollte ich nur mal an meiner ehemaligen Schule nachfragen, wie es denn so mit den Weiterbildungsmöglichkeiten zum Lehr-MTA aussieht. Da wurde dann auch gar nicht lang gefackelt, sondern haben gesagt, wir suchen gerade einen Fachlehrer für Mikrobiologie, also Sie fangen es hier erstmal an. Und so kam ich da dann dazu quasi wie die Jungfrau zum Kind. Und zum DVTA, ja, es gehört für mich eigentlich zum beruflichen Selbstverständnis mit dazu, dass man sich auch in seinem Berufsverband engagiert, um hier auch wirklich an den Rahmenbedingungen mitzufeilen, sich zu vernetzen. Und von dem her bin ich jetzt da auch seit einigen Jahren wieder tätig und jetzt auch in meiner ersten Amtsperiode als Fachvertretungssprecher für die Labordiagnostik.
Ja, prima. Wir haben in der letzten Folge mit den Präsidentinnen gesprochen und den Verband mal vorgestellt. Insofern passt das jetzt ganz gut dazu. Aber wir sprechen heute nicht über den Verband, sondern über das Thema Kritik und Kritikfähigkeit. Fangen wir mal an. Warum ist es denn so wichtig, genau im beruflichen Umfeld am Arbeitsplatz auch kritikfähig zu sein, speziell im medizinischen Bereich?
Ja, ganz besonders im medizinischen Bereich, weil wir hier natürlich in sämtlichen medizinischen Berufen die Verantwortung für die Gesundheit von Menschen tragen. Und die Tätigkeiten, denen wir nachgehen, die sind kompliziert, die sind fehleranfällig. Da ändert sich auch immer mal wieder irgendwas und jeder Fehler ist natürlich auch mit einer gewissen Relevanz verbunden. Es muss jetzt hier natürlich auch nicht immer nur um die fachlichen Fehler gehen, weil wir hier nicht als Einzelkämpfer tätig sind, sondern als Bestandteil eines Teams. Es ist ja auch schon fast vorprogrammiert, dass es dort irgendwann mal Unstimmigkeiten, Reibereien oder sonst irgendwas gibt. Und da muss man natürlich dann auch dafür Sorge tragen, dass hier die Abläufe auch reibungslos verlaufen. Von dem her, früher oder später läuft an einem gut formulierten Kritikgespräch nichts vorbei. Vor allem auch, weil wir hier natürlich öfter mal gefahrgeneigten Tätigkeiten ausgesetzt sind. Das heißt also, meine eigene Gesundheit oder auch die von Kolleginnen und Kollegen darf hier natürlich zu keiner Zeit irgendwie gefährdet sein.
Zum Thema Kritikgespräche führen kommen wir gleich noch. Erstmal so ganz grundlegend, es gibt konstruktive Kritik, es gibt destruktive Kritik. Sagen Sie mal, was ist da der Unterschied?
Also ich verstehe jetzt konstruktive Kritik so, dass beide, der Empfänger und der Sender, am Schluss davon profitiert haben. Also wo es konstruktiv wirklich um die Sache geht, entweder ein Fehler, der passiert ist, dafür Sorge zu tragen, dass der nicht wieder vorkommt, oder auch um irgendwie ein unkollegiales oder unproduktives Verhalten zu ändern und abzustellen. destruktive Kritik meiner Auffassung nach richtet sich hier nicht gegen die Sache, sondern gegen die Person. Und das ist natürlich vom Zwischenmenschlichen her schon unhaltbar und auch nicht wirklich von Erfolg geprägt.
Das heißt, Kritik sollte immer konstruktiv sein. Das ist wichtig, wie man das jetzt konkret macht. Darüber sprechen wir noch. Wie wichtig ist denn Kommunikation gerade in diesem Bereich Kritik äußern oder annehmen? Ist ja ganz zentral, oder?
Absolut. Also die Kommunikation stellt hier eine alles entscheidende Schlüsselfunktion dar. Und ich bin der Auffassung, wer gut kommunizieren kann, der ist auch hier, was diese Konfliktgespräche betrifft, klar im Vorteil. Ich möchte jetzt hier allerdings auch nicht davon anfangen, hier mit den 4 Seiten einer Nachricht und Friedemann Schulz von Thun, was ja vielleicht auch dem einen oder anderen Zuhörer auch schon bekannt ist, da jetzt ein Studienfach draus zu machen. Es braucht auch nicht wirklich viel, um hier sich in den Kommunikationsfähigkeiten etwas zu trainieren. Wenn wir hier dann einfach mal beim normalen zwischenmenschlichen Umgangston bleiben, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl und Takt und auch jetzt die Soft Skills an den Tag bringt, dann ist man da auf jeden Fall schon sehr gut unterwegs.
Dann kommen wir mal zu dem Kritikgespräch, das Sie eben schon angesprochen haben. Wie fasst man das an? Also wie kann man denn Kritik so äußern, dass sie nicht verletzend ist, dass sie konstruktiv bleibt? Haben Sie Beispiele dafür?
Auf jeden Fall. Also es gehört ja bei mir in der Lehre zum Job mit dazu, dass ich regelmäßig kritisiere. Die Kunst ist, eine Kritik so zu verpacken, dass sie nicht als Kritik wahrgenommen wird. Und ich finde auch hier ist die persönliche Einstellung zu dem Thema schon mal wirklich wegweisend für den Erfolg eines solchen Kritikgesprächs. Das beginnt bei mir als derjenige, der die Kritik gibt und auch beim anderen, der die Kritik annimmt. Und ich selbst bin auch immer nur für 50% davon zuständig. Bevor ich jetzt aber irgendwie rangehe, gelten für mich so ein paar Grundregeln, die ich auch beherzige und ich empfehle wirklich, sich dran zu halten, weil wenn man es mal ein bisschen trainiert hat, dann fällt es so viel einfacher. Es fängt schon mal damit an, dass ich mich frage, bin ich okay und bist du okay? Ja, also hier auch mal so die Tagesform und so weiter, meinen persönlichen Bezug zu demjenigen mal außen vor lassen, sondern es geht hier wirklich rein um die Sache. Und wenn ich den anderen mit ins Boot hole als Partner, weil es ja hier darum geht, gemeinsam an etwas zu arbeiten, dann ist es nicht ein Ich gegen dich, sondern wir gemeinsam gegen diesen Zustand. In der Erfahrung hat sich auch gezeigt, wenn ich das, was ich kritisieren möchte, möglichst angenehm verpacke, habe ich auch viel bessere Chancen, dass mein Gesprächspartner das, was ich mit ihm zusammen ändern möchte, auch tatsächlich annimmt. Und ich habe so gelernt damals in der Führungskräfteausbildung, das Ganze als Lobkritik, Lobgespräch zu formulieren. Wobei es jetzt hier dann natürlich das zweite Lob nicht deckungsgleich sein sollte wie das erste, weil sonst ist es einfach nur eine Wiederholung und es macht das Ganze auf jeden Fall auch viel einfacher zu verdauen, in Anführungsstrichen, und die Leute wissen auch, um was es geht und beide gehen positiv raus. So läuft's im Unterricht auch. Also wenn ich mir dann irgendwie die Schüler mal zur Seite nehme und sage, ich habe gesehen, sie machen das so, wir haben es aber eigentlich anders besprochen, wissen Sie warum? Na, also ich frage dann hier auch mal nach, wie denn der Fehler überhaupt geschehen ist, weil vielleicht habe es ja ich einfach irgendwie nicht richtig erklärt, dass die Schülerinnen überhaupt keine Möglichkeiten hatten, das richtig umzusetzen. Und dann arbeiten wir miteinander daran. Und da ist dann auch die Akzeptanz von dem sehr, sehr groß.
Sie haben jetzt schon Techniken genannt, also erst loben, dann die Kritik verpacken und dann mit Lob aus dem Gespräch rausgehen. Haben Sie noch andere Techniken, die sich da eignen, um Kritik konstruktiv rüberzubringen?
Definitiv. Also wichtig ist hier auf jeden Fall auch, das Miteinander in den Vordergrund zu stellen und am Anfang auch mal klar zu sagen, dass es hier nicht um die Person geht, sondern um den Fehler bzw. um das Verhalten, über das wir jetzt miteinander reden und eine Lösung dafür finden wollen. Ich achte auch darauf, dass ich bei der Schilderung meiner Wahrnehmungen auch immer in der Ich-Position bleibe. Also nicht jetzt so allgemein drumherum gedruckst, das macht man so oder das haben wir hier noch nie so gemacht, sondern ich habe gesehen, ich hätte gerne das und so weiter. Wichtig ist auf jeden Fall auch, kurz die Folgen und Konsequenzen aufzuzeigen. Gerade jetzt bei, in Anführungsstrichen, Wiederholungstätern, wenn ich schon ein paar Mal das Gleiche gesagt habe, dann möchte ich natürlich schon wissen, was ist denn hier eigentlich der Grund, dass es immer noch so ist und dann die Leute auch mit ihrer Eigenverantwortung ins Boot holen. Ansonsten ist es einfach bloß, dass ich hier irgendwie mit dem Eimer Wasser über die Leute drüber gehe, die ziehen sich die kalte Dusche rein und dann ja, legen sie es wieder ad acta und nichts passiert, sondern die müssen hier auf jeden Fall auch aktiv dran mitarbeiten. Und es geht jetzt hier auch nicht drum, irgendwie den Leuten ein Schuldgefühl einzureden. Ganz im Gegenteil. Also man möchte natürlich auch denen die Möglichkeit geben, das Gesicht zu wahren. Und da braucht man stellenweise schon wirklich ein bisschen Fingerspitzengefühl, je nachdem, was jetzt die persönliche Empfindlichkeit und so weiter betrifft. Ganz entscheidend meiner Meinung nach ist, auch wenn ich jetzt mehrere Dinge beobachtet habe, mir den wichtigsten davon rauszusuchen. Also wirklich für jedes Kritikgespräch einen Punkt. Und damit soll es dann auch mal gut sein. Und das liegt dann halt eben auch bei mir, da entsprechend zu priorisieren.
Jetzt kann man ja Leute in ungünstigen Momenten erwischen und dann läuft das Kritikgespräch vielleicht so ein bisschen aus dem Ruder oder man plant es richtig. Welche Rolle spielt das denn, dass man den richtigen Ort und den richtigen Zeitpunkt für das Gespräch wählt? Und was empfehlen Sie da?
Also die Rahmenbedingungen gehören hier auf jeden Fall mit dazu. Man kann sich ja auch so vorstellen, wenn man jetzt als Schüler, ich denke, die Erfahrung haben wir alle irgendwo mal gemacht, vom Lehrer an der Tafel vor versammelter Mannschaft runtergeputzt wird, weil man irgendwas nicht mehr weiß, dann haben wir das alle irgendwie noch so ein bisschen unter der Oberfläche, sage ich mal. Von dem her, ein Kritikgespräch sollte meiner Meinung nach auf jeden Fall immer unter vier Augen stattfinden und das Ganze auch möglichst zeitnah. Und wenn es nicht zeitnah möglich ist, dann auf jeden Fall ansprechen und miteinander einen Termin vereinbaren, wann man nochmal darüber redet. Und ich halte es auch immer für fair, den Leuten zu sagen, worum es dann geht. Weil so dieses darüber sprechen wir aber noch, sorgt für ein bisschen Missstimmung in der Belegschaft. Lob gerne vor allen, das wertet das Ganze nur auf, aber Kritik auf jeden Fall unter vier Augen. Das muss keiner mitkriegen und es fördert auch wirklich die Bereitschaft zu diesem Gespräch ganz signifikant.
Dann lassen Sie uns jetzt mal die Perspektive wechseln von dem, der die Kritik ausspricht, zu dem, der die Kritik annehmen muss. Wie kann man das denn lernen? Also als Berufseinsteiger, als Schülerin, Schüler, wie lernt man Kritik anzunehmen, ohne sich dabei persönlich angegriffen zu fühlen?
Das liegt natürlich am Menschen selbst. Je nachdem, was ich schon für Erfahrungen hatte, fällt es mir jetzt persönlich vielleicht schwerer oder leichter, mit Kritik umzugehen. Für sich selbst sollte man sich auf jeden Fall klar machen, es geht hier nicht um mich, ne? Also nicht um mich als Person, sondern hier ist halt einfach etwas passiert, entweder weil ich es wusste, aber falsch gemacht habe oder nicht wusste und aus dem Grund falsch gemacht habe oder weil ich mich einfach irgendwie dem Kollegium gegenüber merkwürdig verhalten habe, dann ist es natürlich auch die Aufgabe von einer entsprechenden Laborleitung, Schulleitung, Klassleitung, was auch immer, mich darauf aufmerksam zu machen. Das Ganze immer aufs Sachliche zu reduzieren, fällt nicht immer leicht. Das weiß ich auch, aber der Nutzen dahinter, der ist auf jeden Fall da. Und wenn man jetzt das ganze Ego mal außen vor lässt, auch von der Person, die mir jetzt Kritik gegenüber äußert, es geht ja um die Sache an sich eigentlich. Und so etwas birgt natürlich auch die Möglichkeit für Wachstum und zur Entwicklung. Weil gerade in unserem Beruf, der sich auch immer wieder ändert, wo immer wieder was Neues mit dazukommt, wo wir halt eben auch von Qualitätsmanagement in einer sehr hohen Verantwortung sind, da ist es im Prinzip vorprogrammiert, dass früher oder später mal was passiert. Also das muss ich wissen. Gerade als Berufseinsteiger, der die Erfahrungen und Kenntnisse, wie jetzt langjährige Kolleginnen und Kollegen, einfach noch nicht haben kann, da weiß ich schon mal, dass ich am Anfang eher mehr zu hören kriege.
Jetzt hatte man so ein Gespräch und hat die Kritik gehört des Lehrers, der Lehrerin zum Beispiel. Und dann, was passiert als nächstes? Wie geht man aus dem Gespräch raus in einer Form, dass man aus dem, was man da gehört hat, tatsächlich was mitnimmt, was einem auch selber weiterhilft, woraus man lernen kann?
Und da bin ich jetzt ehrlich gesagt wieder beim Verkauf. Ich frage mich erstmal, what's in it for me? Also was habe ich persönlich denn jetzt davon? Na, also da bin ich absolut egoistisch und frage mich, hat mir diese Zeit in diesem Gespräch jetzt tatsächlich irgendwas genutzt? Oder ging es jetzt los drum, mir hier mal die Meinung zu geigen und Kopf zu waschen? Dann kann ich das ehrlich gesagt mit einem Schulterzucken abtun, weil es keine sachlich fundierte Kritik war. Und das ist eben auch genau das Wichtige, dass ich hier wieder in meiner Eigenverantwortung bin und mich frage, wenn jetzt so die Kritik als präsent mal betrachtet wird, dann kann ich überlegen, will ich das erstmal annehmen, will ich es auspacken und will ich es behalten. Und genauso gehe ich mit einer Kritik auch um.
Jetzt kann es ja sein, dass die Kritik gar nicht so gerechtfertigt ist. Also auch wenn wir ganz selbstkritisch in uns gehen und da kritisiert mich jemand für irgendwas und ich denke, nee, ich nehme das Geschenk nicht an. Also es ist etwas, was jetzt jemand mir vorwirft vielleicht, aber ich sehe mich da ehrlich gesagt gar nicht in dieser Verantwortung oder in dieser Schuld. Also die Kritik ist unangemessen. Was dann, wie reagiert man darauf?
Im Prinzip genauso wie oben. Also ich werde es mir natürlich erstmal anhören, um mir dann eine Meinung davon bilden zu können. Und wenn ich dann der Ansicht bin, das ist nicht gerechtfertigt, dann kann ich da auf jeden Fall auch drauf hinweisen. Und dann liegt der schwarze Peter sozusagen wieder beim anderen. Und was ich dann damit mache, Das ist dann wieder bei mir. Kommt natürlich auch darauf an, war jetzt der Ton unangemessen, dann sollte ich da auf jeden Fall darauf hinweisen, weil auch gerade ein Kritikgespräch zwischen Vorgesetztem und Untergebenem, das muss trotzdem auf Augenhöhe stattfinden. Und wenn das Ganze jetzt dann hier ein persönlicher Angriff ist oder verletzend, ist mir meine Lebenszeit viel zu schade, um mir das ehrlich gesagt anzuhören. Und das ist absolut legitim, darauf auch hinzuweisen, dass ein sachliches Gespräch jederzeit gerne stattfinden kann, aber so nicht.
Wie geht man denn damit um, wenn es dann doch Emotionen gibt, die hochkochen? Also ich fühle mich ungerecht behandelt, ich werde vielleicht wütend, ich kann jetzt gar nicht mehr so sachlich bleiben, weil es mich doch persönlich trifft, was ich da jetzt gehört habe. Wie geht man damit um, wenn ich jetzt tatsächlich merke, das Gespräch vielleicht auch aus beiden Seiten, also aus Seite des Kritikgebenden, aus Seite desjenigen, der kritisiert wird, es wird emotionaler, als mir das jetzt lieb ist im Moment?
Rechtzeitig die Notbremse ziehen. Weil das ist auch noch so ein Punkt, wo man gerne mal reinschlittert in so eine Rechtfertigungsspirale. Da sagt der eine dies, dann bezieht der andere Position dazu. Ja, das war ja eigentlich so gemeint, aber nee, du hast doch das und das gemacht. Und dann ist es irgendwie so eine Abwärtsspirale, die sich immer wieder selbst befruchtet. Und da ist es dann schwierig, tatsächlich wieder daraus auszubrechen. Es geht aber. Und zwar, wenn man einfach mal sagt, bis hierhin und nicht weiter. Ich merke schon, wir drehen uns im Kreis. Es geht nicht mehr um das, weswegen wir uns eigentlich miteinander austauschen wollten. Von dem her, ich habe noch andere Sachen zu tun. Wir können gern zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drüber reden. Das ist erstmal unangenehm. Gerade wenn man das als Untergebener seinem Vorgesetzten gegenüber so äußert, trauen sich viele auch nicht. Aber man sollte das auf jeden Fall auch wahrnehmen. Schon mal aus Achtung sich selbst gegenüber. Und auch aus Respekt vom anderen, weil ansonsten verliert man hier unnötig viel Zeit. Und es ist nur noch ein Gegeneinander und nicht mehr, wo es um die eigentliche Sache geht.
Und dann vertagen und zu einem anderen Zeitpunkt nochmal drüber sprechen? Oder weil das Thema ist ja dann ungeklärt in dem Moment.
Richtig, genau. Nee, das muss auf jeden Fall zu einer Klärung gebracht werden. Man soll es jetzt auch nicht wochenlang vor sich herschieben, sondern wirklich zu einem nächstgünstigen Zeitpunkt.
Jetzt haben Sie ja als Lehrer viel zu tun mit der Nachwuchsgeneration, mit den Schülerinnen und Schülern. Erleben Sie da, dass es Unterschiede gibt in den unterschiedlichen Generationen, wie mit Kritik umgegangen wird?
Ja, definitiv. Also da kann ich mich selbst natürlich auch nicht ganz ausnehmen, weil die Schülerinnen und Schüler, die jetzt gerade ihre Ausbildung anfangen, das ist auch schon wieder eine ganz andere Generation als ich. Und wenn ich dann an meine Vorgänger und Vorgängerinnen denke, ist es auch wieder eine ganz andere Generation. Und jeder hat so ihren eigenen Umgang damit mit dem Thema Kritik. Ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wenn das Thema Kritik schon mal irgendwie ein bisschen angesprochen wird, Achtung, da könnten Sie Gefahr laufen, kritisiert zu werden. Bei meiner Generation und der vorherigen, da werden die Leute schon richtig still. Weil die haben das ja so kennengelernt, wenn jetzt hier kritisiert wird, habe ich irgendwas vergeigt, das höre ich mir jetzt an, nick das Ganze ab und dann ist es erledigt. Und die jüngeren Generationen, die sind da schon ein bisschen achtsamer und auch sensibler, was dieses Thema betrifft. Das heißt jetzt aber nicht, dass die nicht konfliktfähig wären, ganz im Gegenteil sogar, sondern es braucht einfach einen anderen Zugang. Weil meine Generation und die früheren, die haben das einfach noch so mitgekriegt, du hörst dir jetzt einmal die Backpfeife vom Vorgesetzten an und fertig. Darfst auch nichts zu sagen, ne? Das hast jetzt halt einfach dir selber zuzuschreiben. Bloß bei den Jüngeren ist es so, die achten sehr stark auf die Wortwahl und vor allem auch auf die Atmosphäre des Gesprächs. Habe ich jetzt auch schon häufiger mal mitbekommen. So machen sie vielleicht erstmal einen sensibleren Eindruck, sind aber doch ein bisschen achtsamer als jetzt die früheren Generationen. Aber es schließt eine Kritik- und Konfliktfähigkeit nicht aus, weil der Lernwille, der ist auf jeden Fall da. Und das ist auch genau die richtige Voraussetzung, die es dafür braucht.
Was müssen denn Vorgesetzte und Lehrpersonen beachten, damit wirklich die Kritik bei den Jüngeren so ankommt, wenn die einfach ein bisschen anders ticken als Ältere?
Hier ist auch schwierig, eine allgemeingültige Aussage zu treffen, weil es geht halt auch immer um die Einzelperson, die hier gerade vor einem sitzt. Ne? Von dem her, wir verwenden zwar alle irgendwie die gleiche Sprache, aber haben trotzdem unterschiedliche Botschaften, die wir damit vermitteln. Und wenn man hier einfach achtsam miteinander umgeht, ich glaube, da sind wir trotzdem in eine sehr, sehr gute Richtung unterwegs.
Sehen Sie ein gewisses Konfliktpotenzial oder Herausforderungen, wenn jetzt im Arbeitsleben verschiedene Generationen miteinander arbeiten und diese unterschiedlichen Erwartungen an Kritik und Feedback haben?
Ja, selbstverständlich gibt es da Konfliktpotenzial, zumal frühere Generationen es auch nie wirklich gelernt haben, rechtzeitig auf irgendwas aufmerksam zu machen. Da nehme ich mich nicht aus, sondern die lassen da hier wirklich die jungen Kolleginnen und Kollegen offenen Auges ins Messer laufen, weil sie davon ausgehen, das müssten die ja wissen oder die müssten ja danach fragen. Bloß wenn ich gar nicht weiß, dass ich hier gerade irgendwie was falsch machen könnte, dann komme ich gar nicht erst auf den Gedanken, mich rechtzeitig abzusichern.
Wie ist es bei Ihnen in der Lehre? Welche Rolle spielt dieses Thema da? Also wenn Sie jetzt konkret mit Ihren Schülerinnen und Schülern sprechen und den Umgang haben, wie wichtig ist dann Kritikfähigkeit und dass man diese Gespräche auch richtig führt?
Ja, es ist eine absolute Schlüsselqualität. Also wenn ich die nicht mitbringe, sondern schon davon ausgehe, dass ich selbst alles besser weiß, dann ist es sehr schwierig, hier irgendwie sich in diesem Beruf dauerhaft zu etablieren, weil es auch keine Freude macht. Und gerade als Schüler, als Lernender, als Azubi oder neuer Kollege am Arbeitsplatz, da habe ich ja schon eigentlich das Bewusstsein, dass ich hier erstmal ein bisschen nachholen muss. Von dem her rechne ich damit, dass man mich auch bei meinem Lernen unterstützt. Und nichts anderes ist Kritik, wenn man es richtig macht. Also das braucht es auf jeden Fall. Vor allem, es sind keine Produkte, die wir herstellen in dem Sinne, sondern es ist hier die Gesundheit von Menschen, für die wir gerade stehen müssen. Und da sollte man das eigene Ego wirklich mal ausblenden.
Was können Sie denn als Lehrer dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler die Kritik auch wirklich als Chance zur Weiterentwicklung begreifen?
Das mache ich immer ganz gerne am Schuljahresanfang, nämlich wenn ich meine Laborregeln bespreche. Und wenn die Leute wissen, klipp und klar, so und so läuft es, dann sind das Regeln, an die wir uns alle halten. Habe ich überhaupt keine Probleme damit, dass hier irgendwie Kritik mal nicht angenommen würde. Vor allem auch, weil ich jedes Mal immer die aktive Mitarbeit einfordere. Und das ist auch die Verantwortung und der Respekt, die ich meinem Gegenüber entgegenbringe und sage, du kannst selbst auf jeden Fall dafür gerade stehen und genau das möchte ich auch.
Wie erleben Sie das bei Kolleginnen und Kollegen? Sehen die das auch so oder gibt es da vielleicht teilweise noch ältere Strukturen, die jetzt gar nicht mehr so sehr in unsere Zeit und auch zu dieser jüngeren Generation passen?
Die mag es mit Sicherheit geben. Also je nachdem, wie man auch selbst sozialisiert wurde und auch das Alter spielt hier definitiv eine Rolle, dass hier auch viele, die in der kritikgebenden Position sind, als Anleiter, als Lehrer oder sonst irgendwas, erstmal wirklich mit der Tür ins Haus fallen. Und das ist natürlich dann schon mal eine sehr schwierige Voraussetzung für ein wirklich konstruktives Kritikgespräch. Also ich empfehle da auch immer ganz gern, bevor es jetzt ans Eingemachte geht, ich okay, ne, komme ich wieder zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe, nämlich erstmal 10 Sekunden für mich, mache mir Gedanken drüber, was ist denn jetzt hier eigentlich gerade los und um was geht's?
Können Sie denn den jungen Leuten auch noch irgendwie was mitgeben, damit sichergestellt wird, dass die Kritik auch wirklich aufgenommen wird? Also nicht nur, sie hören zu und zum anderen Ohr geht's wieder raus, sondern dass auch wirklich Veränderungen dadurch entstehen.
Also wichtig ist hier natürlich in den Vordergrund zu stellen, um was es tatsächlich jetzt in diesem Gespräch geht. Also die Sache oder das Verhalten, was geändert werden soll und nicht die Person. Ja, dann eben auch, wenn man jetzt in der anleitenden Position ist, dieses Sandwich aus Lobkritik, Lob funktioniert in 99% der Fällen sehr, sehr gut. Und auch zeitnah für sich nochmal nachzukontrollieren. Weil ja, so eine Kritik, die lasse ich mal schnell über mich ergehen, bin aber vielleicht jetzt nicht unbedingt in der entsprechenden Situation oder mit dem Kopf schon wieder ganz woanders, um das Ganze auch umzusetzen. Da sollte ich dann als Anleiter, als Lehrer oder halt eben als Vorgesetzter auch wirklich mal schauen, ist es denn jetzt tatsächlich begriffen? Weil wenn ich frühzeitig nachkontrolliere, dann brauche ich gar nicht mehr viel machen. Bloß nochmal so einen Stups in die richtige Richtung und nur mal dran erinnern, an was wir uns gesprochen haben, als wenn ich dann ein Jahr später beim Mitarbeitergespräch dann wieder damit aus heiterem Himmel über die Personen hereinfalle.
Da sind wir im Grunde bei der nächsten Frage auch schon, ne? Selbstreflexion und so ein bisschen dieses achtsam auch auf sich selbst und auf das Gegenüber gucken. Wie kann man das denn lernen? Also es scheint wichtig zu sein, aber wie kommt man dahin, dass man einfach nicht einfach sagt, oh, der hat mich jetzt kritisiert, aber eben auch mal auf sich selber guckt?
Also Selbstreflexion ist jetzt ein Wort, was ich in der letzten Zeit so viel gehört habe, wie in den Jahren zuvor insgesamt nicht. Man muss natürlich auch aufpassen, dass man das Ganze hier nicht irgendwie überdramatisiert, weil bloß weil ich jetzt mal ein Kritikgespräch bekommen habe, davon geht die Welt nicht unter. Ja, und wenn ich dann aber merke, hoppla, die Kritik, wie sie geäußert wurde, das, was gesagt wurde, wie oder wer, setzt mir doch mehr zu, als ich zunächst dachte, dann sollte man mal ein bisschen nachspüren. Aber das Ganze auch nicht wirklich überdramatisieren und wenn es mir jetzt wirklich gar keine Ruhe lässt, einfach nochmal das Gespräch suchen. Ja, also ich bin jetzt kein Freund davon, irgendwelche Dinge zurückzuhalten. Wir haben es hier einfach mit anderen Menschen zu tun. Wir sind Menschen alle miteinander und jeder von uns hat mal unterschiedliche Tage, Tagesformen oder Gedanken, Emotionen, die er mit sich herumträgt. Das sieht am nächsten Tag schon wieder ganz anders aus. Von dem her nichts zurückhalten, sondern einfach klar zur Sprache bringen Und dann lässt sich das Ganze auf jeden Fall auch klären.
Haben Sie konkrete Tipps, die den jungen Menschen dabei helfen, ihre Kritikfähigkeit zu entwickeln und konstruktiv mit diesen Kritikgesprächen umzugehen?
Ja, auf jeden Fall. Also was ich nur nahelegen kann, ist erstmal das eigene Ego draußen zu lassen. Das fällt am Anfang schwer, ist aber auf jeden Fall trainierbar. Dann auch die Einstellung zu einem Kritikgespräch mal zu hinterfragen. Wenn ich jetzt da schon irgendwie bei der Vorstellung Magengrummeln und so weiter habe ich vielleicht irgendwann mal eine schlechte Erfahrung damit gemacht? In der Regel ja, dass es an der Schule schon mal nicht so toll lief. Dann muss man da vielleicht nochmal dran arbeiten, das Ganze für sich in seiner eigenen Art und Weise auch wirklich zum Abschluss bringen, damit man dann auch sich im Berufsleben darauf einlassen kann, dass solche Kritikgespräche notwendig sind. Also die gehören zum Berufsbild mit dazu. Das ist auch die Verantwortung einer Leitung, sowas zu machen. Das ist deren Job. Und für mich ist es eine Chance zum Lernen und zur Entwicklung, weil das ist auch so ein bisschen die Schattenseite an unserem Beruf. Wenn wir alles richtig machen, also zu 100%, dann ist es nur das, was wir eigentlich sollten. Und jede Abweichung davon, die wird dann sofort bestraft. Das ist leider Gottes an den Medizinberufen immer so ein bisschen der Nachteil, aber gute Leitende wissen das, dass wenn ihre Mitarbeiter 100% gegeben haben, dass die dann da auch mal wirklich loben. Und das gehört eben genauso mit dazu. Nicht immer nur Kritik, sondern auch wirklich mal ein paar positive Worte äußern, weil ansonsten ist man so gebrandet auf die Person, ja, wenn die Leitung kommt, die kritisiert mich eh wieder, geht man nicht so gerne in diese Gespräche rein. Und zum Schluss noch auf jeden Fall, es ist meine eigene Entscheidung, was ich mit der Kritik mache und wie ich die an mich heranlasse. Dessen muss man sich auch immer wieder bewusst sein und das ist auch die Selbstverantwortung, die ich mir gegenüber da einnehmen muss. Einen kleinen Tipp habe ich auf jeden Fall noch und zwar am besten funktioniert es beiläufig. Also so aus der Situation heraus gar keinen Staatsakt draus machen, einfach sagen, pass auf, so und so schaut's aus, das hätte ich gern anders und dann ist das Thema auch schon erledigt. Weil wenn ich dann jedes Mal hier irgendwie die Leute extra zu mir ins Büro einlade und sage, ja, da werden sie aber von mir kritisiert, können sie sich schon mal warm anziehen, ist nicht wirklich förderlich. Also wirklich einfach nur so low und beiläufig wie möglich fördert die Akzeptanz auch absolut signifikant. Dann noch vor und nachher ein schönes Lob mit dabei, das aufrichtig ist, das auch realistisch ist, also nichts irgendwie aus den Fingern gesogen ist. Wenn wir dann noch bei unserer Ich-okay-du-okay-Position bleiben. Eine Sache zur selben Zeit und jetzt kommt der krönende Abschlusssatz. Hart zur Sache, aber sanft zur Person.
Vielen lieben Dank, Bernd Seibold, für diese Tipps und Informationen rund um das Thema Kritik und Kritikfähigkeit. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge von MT im Dialog Stimmen aus der Praxis. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns in einem Podcast-Portal Ihrer Wahl abonnieren. Dann verpassen Sie auch ganz bestimmt keine neuen Folgen mehr. Und wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, melden Sie sich doch gern bei uns. Die Adresse ist podcast@mtdialog.de. Thank you.